Sie hören den Kurier.
Für die ORF-Führung waren die letzten Tage alles andere als ruhig. Zuerst wurden jene Chats öffentlich, die die ORF-Personalwünsche von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache und einiger seiner FPÖ-Kollegen offenlegten. Dann wurde schließlich jene Liste veröffentlicht, auf denen die Top-Verdiener des Senders zu finden sind. Letzteres war allerdings geplant, denn der ORF wurde erstmals dazu verpflichtet, im Rahmen eines Transparenzberichts jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzulisten, die jährlich mehr als 170.000 Euro Gage erhalten. Und genau diese Liste hat für ordentlich Aufsehen gesorgt. Wer die Liste anführt, ob die Aufregung um die Gehälter gerechtfertigt ist, warum es bereits zu Drohungen gekommen ist und warum der ORF seit heute einen Ethikkodex hat, bespreche ich heute mit Christoph Silber aus der Kurier Kulturredaktion. Und wir sprechen natürlich auch über erste Konsequenzen nach dem bekannt gewordenen Postenschacher-Chats. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 2. April und ihr hört den Daily-Podcast des Kurier. Schön, dass ihr zuhört. Sonntagabend musste der ORF erstmals seinen Transparenzbericht an das Bundeskanzleramt liefern. Heute wurde die Liste dann offiziell veröffentlicht, durchgesickert, ist sie aber bereits im Vorfeld. Darauf zu finden sind jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ORF, die jährlich über 170.000 Euro verdienen. Insgesamt 62 Namen sind darauf zu finden. Die Liste hat in der Politik und in der Bevölkerung für einiges an Aufregung gesorgt. Vergangenen Freitag hat auch die ORF-Belegschaft Post von Generaldirektor Roland Weißmann dazu erhalten. Er hat vor einer Neiddebatte gewarnt. Zitat: Mein Appell an Sie alle ist, sich nicht an dieser zu erwartenden Neiddebatte zu beteiligen, sondern, wenn Sie darauf angesprochen werden, mit einordnenden Argumenten zu reagieren. Gleichzeitig erklärte der Generaldirektor, dass er die Veröffentlichung, wie auch zahlreiche Juristinnen und Juristen, durchaus kritisch sieht. Und, Zitat, der ORF steht, wie Sie wissen, unter Druck, sowohl von privaten Mitbewerbern, die selbst wiederum unter großem Druck stehen, wie auch in der politischen Debatte. Die Veröffentlichung der Gehälter wird ihr Übriges dazu beitragen, diese Debatten und Polemik weiter zu verschärfen. Zitat Ende. Der ORF hatte also durchaus Bedenken im Vorfeld, was die Veröffentlichung der Liste betrifft. Und das auch nicht zu Unrecht, denn mittlerweile ist es sogar schon zu Drohungen gegen Personen gekommen, die auf der Gehaltsliste zu finden sind. Was es damit genau auf sich hat und ob die Aufregung um die Gagen gerechtfertigt ist, bespreche ich jetzt mit Christoph Silber aus der Kurier Kulturredaktion. Hallo Christoph.
Ja, hallo.
Christoph, der ORF hat die letzten Tage für Aufregung gesorgt, nämlich vor allem deswegen, weil der ORF eine Liste veröffentlichen musste, wo jene Personen aufgelistet waren, die jährlich mehr als 170.000 Euro an Gage verdienen. Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was ist da jetzt genau passiert, beziehungsweise warum ist die Aufregung hier jetzt so groß geworden die letzten Tage?
Die Aufregung war erwartbar. Also das ist einfach von der Politik her auch kalkuliert. Wir sind in einem Wahljahr und das muss man sich vor Augen führen. Und da wird einfach jetzt der ORF durch die Gegend getrommelt und gepeitscht. Es wurde vom Gesetzgeber aufgetragen, dass er öffentlich machen muss, wer wie viel verdient und ab 170.000 Euro auch namentlich. Mhm. Das gibt es sonst nirgends in Österreich. Und die Aufregung, die darauf folgt, war einfach kalkuliert. Und ja, das Ergebnis dazu liegt jetzt vor. Es ist mitunter erstaunlich. Allerdings, wenn man die Branchen kennt, Österreich, Deutschland, dann ist es schon weit weniger überraschend, was sich da abspielt.
Das heißt, du würdest sagen, die Beträge, über die wir hier sprechen, die klingen im ersten Moment viel, sind aber dann gar nicht so dramatisch, wie man vielleicht meinen möchte im ersten Moment.
Man muss sich dabei vor Augen führen, dass der ORF über die ganzen Jahrzehnte jetzt viel verschiedene Lohnsysteme hatte. Da gibt's die ganz jungen jetzt, also das ist der sogenannte KV 2014, die um 30% weniger verdienen als die, die davor angestellt worden sind. Und dann gibt's die ganz alten noch. Und natürlich gibt's dann Menschen, die quasi vor 40 Jahren in dieses Unternehmen gekommen sind, schon kraft ihres Dienstalters erheblich verdienen und die sind da alle zusammengewürfelt. Am Ende sind es 62 Menschen, die da genannt werden, von mehr als 4.000 Mitarbeitern. Also das muss man auch mal in Relation setzen. Mhm. Aber natürlich, es ist in diesem Job so, du wirst gut bezahlt, Du bist dafür aber auch sehr schnell weg.
Mhm. Du hast dir die Liste ganz genau angeschaut. Du hast sie auch mitgebracht. Vielleicht kannst du kurz ein bisschen erzählen, was war denn da vielleicht überraschend für dich bei der Liste, beziehungsweise wer ist denn da so zu finden auf dieser Liste mit den Top-Gagen?
Auf der Liste mit den Top-Gagen ist es so, dass sie mehrheitlich eigentlich von Menschen bestückt ist, die man nicht kennt.
Okay.
Es ist einfach so, dass der ORF ein Unternehmen ist mit 1 Milliarde Umsatz. Da braucht es ein tragfähiges Gerüst mit Hauptabteilungsleitern, mit Tochterfirmen, Geschäftsführern und ähnlichem mehr. Das ist eigentlich die Mehrheit davon. Und es sind durchwegs oder sehr viele davon auch älter. Laut Aussage des ORF wird ungefähr ein Drittel dieser genannten Menschen in den kommenden 3 Jahren in Pension gehen oder ist sogar jetzt schon in Pension gegangen zwischenzeitlich. Angeführt wird das Ganze von Robert Kratky. Und auch das ist nicht verwunderlich, weil Ö3 einfach die Cash-Cow ist. Da geht es um 50 Millionen Euro jährlich, die da dann ins ORF-Budget reinfließen und Dinge wie Ö1 etc. mitfinanzieren helfen.
Mhm. Jetzt hast du schon gesagt, die Mehrheit der Menschen, die auf dieser Liste stehen, die kennt man nicht wirklich. In welchen Positionen sind die so im ORF zu finden? Also wer ist da sonst so auf dieser Liste? Robert Kratky als Anchorman vom Ö3-Wecker kennt man noch. Danach, sagst du, wird es eher ein bisschen unscheinbarer.
Es wird zum Teil unscheinbarer. Das sind natürlich die Direktoren, Landesdirektoren. Aber vereinzelte Namen kennt man noch. Bemerkenswert ist aber doch, dass Roland Weismann als Generaldirektor nur auf Platz 3 liegt.
Mhm.
Vor ihm ist noch Pius Strobel. Der hat die Aufgabe eigentlich übernommen, das große Bauprojekt im ORF, da geht es um 300 Millionen Euro, zu retten und jetzt auch im Kostenrahmen zu halten. Und das scheint trotz Krieg, trotz Inflation und so weiter so weit gelungen zu sein. Zumindest es gab zwischendurch eine Rechnungshofprüfung und die hat das soweit bestätigt.
Was ja auch nicht immer so ist bei so großen Bauprojekten. Also,
gerade
das
in
muss
Österreich,
man schon
sagen. Ja. Mhm. Und das weiß auch jeder Häuselbauer, dass das in den vergangenen Jahren zu Teil irre war. Und das scheint gelungen zu sein. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, aber bisher schaut so aus.
Mhm. Auf dieser Liste sind ja auch daneben zu finden die Zusatzverdienste bzw. die Nebeneinkünfte, die jeweiligen Personen gemacht haben. Vielleicht kannst du kurz erklären, um was handelt es sich denn da genau, beziehungsweise bei welchen Beträgen liegen wir hier?
Wir liegen da bei Summen zwischen 1 Euro und 9.000 Euro.
Mhm.
Das ist je nachdem, alles, was ein Nebenverdienst ist, ist auch sozusagen mit großem Brimborium verbunden. Also es gibt natürlich Werbeauftritte, die gut honoriert werden. Man kennt das zum Beispiel von Robert Kratky beim Bundesheer. Es gibt Moderationseinsätze. Das ist auch bei Andi Knoll so, der sehr gefragt ist. Auch von Kurierseite her haben wir ihn sehr gern immer bei der Romy-Gala eingesetzt. Und das geht dann bei manchen, wie bei Peter Ressetaritz, der, glaube ich, 64 Euro hat. Ich weiß nicht, was das sein soll.
Irgendein Kleinauftrag auf
jeden
Fall.
Irgendein Kleinstauftrag, ja.
Du hast vorher schon gesagt, der ORF musste das ja veröffentlichen, das ist ihm vorgeschrieben worden.
Genau.
Er hatte dabei aber auch ordentliche Bedenken, diese Liste zu veröffentlichen. Und das ein oder andere ist da jetzt auch eingetreten, was er im Vorfeld befürchtet hat, oder?
Das ist absolut richtig. Also es ist natürlich so, die Stimmung im Land ist an sich schlecht und man sucht einen Prügelknaben. Da ist der ORF dann jetzt der ideale Blitzableiter. Über den kann jeder was sagen, weil jeder auch was zahlen muss. Auch wenn jetzt die neue Haushaltsabgabe zum Beispiel in Wien zu einem Minus von 47% bei der Belastung bei Vollzahlern geführt hat. Aber man will nicht zahlen, man hat eh so wenig Geld, man ist grantig irgendwie. Und da ist das hilfreich. Allerdings kippt das jetzt komplett und wir haben jetzt soeben die Meldung hereinbekommen, dass es Drohungen gibt, Hassorgien, auch also die Leute, die da genannt wurden, können sich offenkundig jetzt nicht mehr sicher sein. Man muss wirklich Angst haben, dass das gibt. Und ich bin mir nicht sicher, ob das die Politik wirklich entsprechend bedacht hat, als sie diese Regelung da eingeführt hat.
Mhm.
Man kann über Summen reden. Ja, das wird auch bei börsennotierten Unternehmen so gemacht. Ich kenne das von ProSieben. Aber dass man Namen nennt, also Adressen nur vielleicht raussucht, also das... Da ist meiner Meinung nach wirklich eine Grenze überschritten worden, wo es gefährlich wird.
Du hast jetzt gerade schon die Politik angesprochen. Wie war denn auch die Reaktion von den einzelnen Parteien auf diese Liste, auf die Gagen, die hier veröffentlicht worden sind, aber jetzt vor allem auch auf das, was daraus geworden ist, also zum Beispiel auch die Drohungen, die du jetzt schon angesprochen hast?
Auf die Drohungen konnte noch nicht reagiert werden. Also das ist jetzt ganz frisch reingekommen. Und darüber hinaus sind die Reaktionen darauf erwartbar gewesen. Man tut sich als Journalist da schon schwer, die Politik überhaupt noch ernst zu nehmen, wenn sie sich hinstellt und dann, egal welche Partei, und da kann man wirklich sagen, von FPÖ bis ÖVP bis SPÖ, es ist wirklich ganz schwierig, das ernst zu nehmen. Denn sie sind alle drinnen gesessen, sie haben ja Stiftungsräte, sie sind genau informiert darüber, was wo passiert. Jetzt sich hinzusetzen und zu sagen,
das
furchtbar,
ist ein Wahnsinn.
Empörend, Wahnsinn, ist einfach lächerlich.
Einige Wochen bevor diese Liste publik wurde, ist Generaldirektor Roland Weißmann auf die Einkommensbremse gestiegen, könnte man so sagen. Der Stiftungsrat hat dann einen Entwurf für einen Ethikkodex vorgelegt. Der ist dort heute in Kraft, du hast ihn ja auch mitgebracht. Roland Weißmann hat gesagt, Zitat, es ist für mich ein Pakt, den die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Publikum und der Öffentlichkeit schließen. Daher mal kurz die Frage, um was genau geht's denn jetzt in diesem Ethikkodex? Wozu soll der dienen? Was ist das Ziel davon?
Beim Ethikkodex geht es eigentlich darum, um die Außenwirkung, die Mitarbeiter erzielen, auf verschiedenen Ebenen, sei es eben über Social Media, sei es durch Auftritte, sei es durch Kooperationen, in denen sie tätig sind, oder durch Äußerungen an irgendeiner anderen Stelle. Eigentlich Auslöser waren Auftritte bei Wahlkämpfen, beziehungsweise die Übernahme von sozusagen Ämtern, wenn man so will, als zum Beispiel Gesundheitsbeauftragte einer Regierung. Das war wohl nur als Schuh gedacht, hat aber alles Rückwirkungen auf den ORF. Und da geht es jetzt einfach darum, das zu unterbinden. Der Kernsatz ist einfach, alles, was den Anschein einer Unvereinbarkeit erweckt, hat zu unterbleiben. Das ist die strikte Vorgabe. Das ist nicht nur eine Ansage, wenn man so will, sondern das ist eine dienstliche Anordnung des Generaldirektors und hat dementsprechend auch arbeitsrechtliche Konsequenzen bei Verfehlungen.
Das heißt, in diesem Kodex ist ganz genau geregelt, was dürfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie dürfen sie sich äußern auf Social Media, was dürfen sie moderieren, welche Nebeneinkünfte dürfen sie machen, aber eben auch, wie ist der Auftritt in den sozialen Medien?
Genau. Okay. Es geht einfach darum, dass man von vornherein weiß, das geht sich garantiert nicht aus. Jeder Schritt darüber hinaus muss sowieso genehmigt werden durch Vorgesetzte.
Aber das ist ja eigentlich jetzt auch schon so, oder? Also ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen ja auch nicht jetzt einfach moderieren, was
das
sie
ist,
möchten.
Das ist richtig, aber jetzt ist das ganze Feld noch viel enger gefasst. Man orientiert sich da offenbar auch an den Vorgaben, die es bei der BBC gibt. Und die sind schon sehr, sehr strikt. Am meisten betroffen sind hier natürlich Personen, die im journalistischen oder programmgestaltenden Bereich, wie es hier heißt, arbeiten. Die haben da sehr viel Zurückhaltung nun zu üben.
Du hast vorher schon gesagt, es war damit zu rechnen, dass wenn diese Gagenliste, um auf die nochmal zurückzukommen, veröffentlicht wird, dass es für Aufregung sorgen wird. So ist es ja jetzt auch gekommen. Ja. Aber dass man mit diesem Backlash, der da jetzt gekommen ist, hat man ja dann vielleicht doch nicht gerechnet, vor allem mit den Drohungen und Co.
Ja.
Glaubst du, wird das jetzt trotzdem so weitergehen, dass der ORF das auch zukünftig veröffentlichen muss oder wird da wohl wieder zurückgerudert werden?
Wir sind in einem Nationalratswahljahr. Hier hat man einfach versucht, sich irgendwie Material zu organisieren, ein Szenario zu haben, mit dem man agieren kann, auch niedrige Instinkte ansprechen kann, die wir ja alle haben. Weil, ja klar, ich hätte auch gern 400.000 Euro. Und wenn man nicht darüber hinaus nachdenkt, was das heißt, diesen Job zu machen, warum sitzt man dort? Ich meine, von Robert Kratke weiß ich selbst, dass er ein Angebot hatte, das sich im Millionenbereich befand. Das hat er nicht angenommen, weil es ihm wichtiger war, im ORF und den Ö3-Wecker weiterzumachen. Das ist auch ein Statement. Das zeigt auch die Verbundenheit mit diesen Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, da geht es einfach um am Ende des Tages dann trotzdem um Menschen und Das sollte man bei all dem nicht vergessen.
Dann sprechen wir abschließend noch ganz kurz über einen anderen Aspekt. Zuletzt sind ja auch wieder mal Chats aufgetaucht, in denen sich hohe FPÖ-Funktionäre über Postenschacher und Co. beim ORF unterhalten haben. Da dann vielleicht noch kurz die Frage, gibt es jetzt mittlerweile Konsequenzen, Reaktionen, wie wird es weitergehen in dieser Causa?
Also das ist auch ganz frisch hereingekommen. Ja, es gibt ja Konsequenzen. Es wird jetzt Philipp Jelinek wird mit Philipp pausieren für eine Woche. Es werden Vorwürfe geprüft auf Basis dieser Chats, die da aufgetaucht sind. Philipp Jelinek ist äußerst beliebt beim Publikum, aber wenn du natürlich einen Maulwurf sitzen hast, der alles an die Partei liefert und das Unternehmen, für das man arbeitet, kommt erst irgendwann dahinter, dann ist das eine schiefe Ebene. Da wird es wohl Gespräche geben. Ich hoffe, das kann man auch im Sinne der Zuschauer ausräumen. Wie gesagt, er ist sehr beliebt. Aber ich denke, dass das einfach nur offenbart, wie tatsächlich hinter den Kulissen mit diesem Unternehmen auch umgegangen wird. Dass sich da manche dann einspannen lassen, um ihre Karriere abzusichern oder sie voranzubringen, ist zwar menschlich vielleicht verständlich, aber natürlich von Seiten eines Unternehmens, das sich darauf verlassen muss, dass Informationen im Haus bleiben, einfach nicht akzeptabel.
Mhm. Dann abschließend noch ganz kurz, du hast vorher schon gesagt, wir haben ein Nationalratswahlkampfjahr. Das heißt, ist davon auszugehen, dieses Thema wird jetzt wohl noch weiter ausgetragen werden und noch weiter politisiert werden hier herum, oder?
Natürlich. Deshalb hat man es ja gemacht.
Also das war ist klares erklärtes
das
Ziel.
Das ist es heißt so schön, mit dem ORF kannst du im Augenblick keinen Rosenstrauß gewinnen. Also kann man ihn auch durch die Gegend dreschen. Was man damit riskiert, ist einfach, dass am Ende nicht nur die Marke, sondern auch das Unternehmen hin ist. Was ich mir jedenfalls bei meiner Arbeit, in der ich sehr viel über den ORF schreibe, aber auch über alle möglichen anderen Sender, schon vor Augen führe, was hat das Unternehmen für einen Wert für das Land? Was stellt es dar? Was repräsentiert es? Es repräsentiert Österreich, es repräsentiert auch österreichische Lebensweise und Kultur in allen möglichen Farben. Und das geht uns damit in die Binsen.
Christoph, dann sage ich an dieser Stelle danke, dass du dir Zeit für das Interview genommen hast und für deine Einblicke in das Thema.
Gern geschehen.
Mehr Infos zu dem Thema findet ihr natürlich auf kurier.at und dort findet ihr natürlich auch alles andere, was es aus der Welt zu wissen gibt. Damit war es heute von uns. Mehr Podcasts findet ihr auf www.kurier.at/podcasts. Also hört euch doch gerne mal durch und wenn euch einer davon gefällt, dann abonniert ihn gleich auf Apple Podcast oder Spotify. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein. Bis bald.